euch, liebe Geschwister hier im Raum, liebe Freunde und auch alle, die zugeschaltet haben. Ich möchte anknüpfen an dem Satz, den Stefan vorhin hier formulierte. Es geht selbstverständlich um Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt unserer Versammlung. Und so wollen wir es auch halten, wenn wir jetzt gleich dann das Wort Gottes betrachten. Wir werden heute im Laufe des Tages oder des Gottesdienstes, wir haben es schon und wir werden viel über den Tod Jesu Christi hören. Richtig so. Ganz wichtig. Er selbst hat es angeordnet, dass wir seinen Tod verkündigen. Aber bevor ich jetzt einsteige, möchte ich doch eine ganz wichtige Tatsache klarstellen. Während wir über den Tod des Herrn Jesus reden, reden wir nicht über einen Toten. Okay? Für den einen oder anderen mag es wie ein Widerspruch klingen, ist es aber nicht. Wir hören das gleich im Laufe der Predigt. Also, während wir über den Tod des Herrn Jesus Christus reden, reden wir nicht über einen Toten. Offenbarung, lesen wir folgende Sätze. Jesus Christus begegnet dem Apostel Johannes, der verherrlichte Jesus Christus. Und da lesen wir folgende Sätze. Und als ich ihn sah, Johannes, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er, Jesus Christus, legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und jetzt kommt eine unerhörte Aussage, wie ich finde. Jesus Christus sagt, und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hast du jemals einen Menschen getroffen, der sagt, ich war tot und ich lebe? Nein. Ich kenne keinen Menschen, der rückwirkend über seinen Tod spricht und sagt, ich war tot, jetzt lebe ich. Jesus Christus war tot, aber er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bitte behalten wir das, wenn wir auch jetzt in der Botschaft und später auch beim Abendmahl über den Tod Jesu Christi nachdenken. Wir haben es mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus persönlich zu tun. Er ist der Mittelpunkt unserer Gemeinschaft. Nun, ich habe die Botschaft heute überschrieben, Jesu Tod und seine Auswirkungen. Ich bitte an dieser Stelle zu beachten, dass wir nicht alle Auswirkungen des Todes des Herrn Jesus betrachten können. Das würde den Rahmen heute nun wirklich absolut sprengen. Es gibt viele Facetten, die man betrachten sollte und müsste. Ich lege es euch ans Herz. Aus Zeitgründen möchte ich auf eine wesentliche eingehen und andere mit kurz erwähnen. Ich hoffe, ihr seid schon mit dabei, noch nicht. Die Technik sorgt sicher dafür, dass wir gleich auch im Bild dabei sein können und mitlesen können. Vielleicht schon mal zur Einleitung. Möglicherweise, ich denke ja, wirst du jetzt gedanklich mitgehen, wenn ich diese Behauptung aufstelle. Viele von uns denken über den Tod irgendeines Menschen nach und wissen, dieser Tod hatte Auswirkungen auf mein Leben. Vielleicht gehst du da einfach mal mit und überlegst. Ein Beispiel. Gulag nannte man in Russland ein Netz von Strafgefangenen und Arbeitslagern, wo sehr viele Millionen Menschen in der Zeit Stalins inhaftiert waren. Viele haben diese Zeit nicht überlebt. Millionen kamen um. Und dann stirbt Der Diktator, ihr seid da? Prima. Und dann stirbt Stalin. Und es vergehen kaum 3 Wochen. Da werden bis zu 1,2 Millionen Menschen amnestiert, kommen frei. Nun, das ist so eine abstrakte historische Tatsache, die berührt uns kaum. Mich berührt sie schon. Auch mein Vater wurde mit 16 Jahren in ein Arbeitslager geschickt, mit 16 Jahren verhaftet, landete in einem dieser Arbeitslager und nach dem Tod Stalins wurde er mit vielen anderen vorzeitig freigelassen. Jetzt hört sich das vielleicht ein bisschen makaber an, aber ich sage es trotzdem. Der Tod Stalins ist mein Leben. Ich weiß nicht, ob mein Vater überlebt hätte. Viele Millionen haben diese Zeit nicht überlebt. Er kam frei, er lebte und er lebt. Und für mich und meine 9 Geschwister bedeutet das Leben. Viele Enkelkinder, die meine Eltern mittlerweile haben, Urenkelkinder, für sie bedeutet das Leben. Nur ein Beispiel, was uns zeigen soll, der Tod von Menschen, die wir kennen oder vielleicht auch nicht, vom Hörensagen, kann durchaus eine Bedeutung haben für das Leben von Einzelnen oder von vielen, wie vielleicht an diesem Beispiel gerade gesehen. Wenn wir über den Kreuzestod Jesu Christi reden, und davon wollen wir heute sprechen, dann müssen wir ganz klar feststellen, der Kreuzestod Jesu Christi ist absolut einzigartig, und zwar in aller Hinsicht. Und er hat gewaltige Auswirkungen. Und weißt du, vielleicht hast du bisher nicht darüber nachgedacht, er hat Auswirkungen für dein Leben. Ganz konkret sogar. Wenn wir über den Tod Jesu Christi reden, dann wollen wir und müssen wir auch heute noch einmal feststellen, dieser Tod war wirklich schlimm. Jeder Tod ist schlimm. Und doch glaube ich, versteht ihr, wenn ich meine, dass es da durchaus einen Unterschied geben kann. Der Tod Jesu Christi war deshalb so unfassbar schlimm, weil er zum Beispiel total ungerecht war. Er war gemein. Es war eine gemeine Tat. Wisst ihr warum? Weil dieser Mann, Jesus Christus, nichts, aber auch rein gar nichts Böses getan hat, was diesen Tod verdient hätte. Ganz im Gegenteil. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 10, Vers 32, da wollen die Schriftgelehrten, die Pharisäer, also die religiöse Elite des Landes, Jesus Christus steinigen. Und er ruft ihnen entgegen, ich habe viele gute Werke euch von meinem Vater, von Gott gezeigt. Für welches davon wollt ihr mich steinigen? Eine rhetorische Frage. Jesus wollte sagen, ich habe nichts Böses getan und das wisst ihr genau. Ich habe nur Gutes getan. Das, was Gott, der Vater, durch mich gewirkt hat. Und ich habe diese Steinigung definitiv nicht verdient. Der Tod Jesu Christi war unfassbar schlimm, weil er rechtlich total fragwürdig war. Das, was dort abgelaufen, dieser ganze Prozess, das war eine Farce. Das Urteil stand vorher schon fest. Jetzt geh doch gedanklich mal kurz mit. Da gibt es einen Mob, der sich gegen dich erhebt und behauptet, du hättest was Schlimmes getan, beschließt schon deinen Tod und dann wird ein Gerichtsverfahren auf die Schnelle mal eben so durchgezogen und das Todesurteil wird umgesetzt. Du hattest überhaupt keine Chance, in irgendeiner Weise das klarzustellen, weil es vorher schon feststand. Eine Farce. Sehr fragwürdig. Unfassbar schlimm. Der Tod Jesu Christi war auch demütigend und himmelschreiend. Wisst ihr warum? Weil das Geschöpf sich gegen den Schöpfer erhoben hat. Ich finde, es geht kaum schlimmer, oder? Da ist Gott, der Lebendige, Gott, der Schöpfer, der uns, den Menschen, das Leben gibt. Und wir erheben uns und töten Jesus Christus, den Schöpfer, himmelschreiend. Jesu Tod war auch äußerst qualvoll. Man muss nicht allein die Berichte der Bibel lesen, um das zu verstehen. Es gibt genügend historische Berichte, die aussagen, die einheitlich aussagen. Der Kreuzestod war die grausamste aller Todesstrafen. Was die Römer sich damals einfielen ließen, buchstäblich grausam. Anders nicht zu beschreiben. Äußerst qualvoller Tod. Es geht aber noch weiter. Jesu Tod war deshalb so unfassbar schlimm und unerträglich, weil er die Sünde der ganzen Menschheit auf sich nahm. Und spätestens an dieser Stelle müssen wir alle kapitulieren, weil wir das nicht nachvollziehen können. Was bedeutet es denn, die Sünde der gesamten Menschheit konzentriert auf sich zu nehmen? Ich kapituliere. Wenn ich die schlimmen Dinge in den Zeitungen lese, was da wieder mal passiert ist, nicht grausame Dinge, ich will sie jetzt gar nicht nennen, ihr wisst, was ich meine. Wenn man da konzentriert 2, 3 Berichte liest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es regelmäßig so, da zieht sich alles in mir zusammen und ich denke, das ist doch so grausam. Und versucht ihr bitte vorzustellen, alle diese Grausamkeiten konzentriert auf einen Punkt, auf Jesus Christus gelegt. Dieser Tod am Kreuz war unfassbar schlimm, buchstäblich unerträglich. Und dann sagt Jesus, Lukas 24, begegnet er 2 Jüngern, die als Emmaus-Jünger bekannt wurden. Sie blicken nicht mehr durch. Was da passiert ist, sind total verzweifelt. Jesus Christus klärt sie auf. Unter anderem mit diesem Satz, einer Frage, die eine rhetorische ist, wie wir verstehen. Musste nicht Christus dies alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Auch wieder so ein Satz, der mich stutzig macht. Jesus Christus spricht hier zu diesen beiden von seinem Tod in Vergangenheitsform. Jesus Christus war schon gestorben, war schon auferstanden, das wussten die beiden gerade noch nicht. Jesus Christus weist sie darauf hin. Es gibt in der Heiligen Schrift eindeutige Aussagen, es gibt Voraussagen, dass der Messias kommen wird und er wird sterben müssen. Und daran erinnert Jesus sie gerade. Dieser Tod war also keine Panne. Lass mich das mal so platt sagen. Es war kein Versehen, sondern es war trotz aller Unfassbarkeit, trotz aller Tragödie der Plan des lebendigen Gottes. Und Jesus Christus ist und bleibt für den Moment der einzige Mensch, der hier geboren wurde auf dieser Erde, der gestorben ist, der auferstanden ist und in Ewigkeit lebt. Und wir als Glaubende, ich greife jetzt mal etwas vorweg, wir als an Jesus Christus Glaubende werden ihm darin folgen. Das sagt die Bibel ganz klar. Nun, dieser schreckliche Tod, wie gerade kurz umschrieben, hat Auswirkungen. Zuerst einmal offensichtliche Auswirkungen, die man direkt gesehen hat, festgestellt hat. Unter anderem in Matthäus 27 wird uns berichtet, dass die Grüfte, also die Gräber
Viele Gräber öffneten sich in dem Moment, als Jesus starb. Wohlgemerkt, als Jesus starb. In anderen Evangelien wird es noch genauer beschrieben. Es gab ein Erdbeben, die Felsen zerrissen, steht dort wortwörtlich, Gräber öffneten sich und viele Heilige, mit anderen Worten Menschen, die Gott vertrauten, wurden vom Tod erweckt und, um es konform mit der Schrift zu sagen, nach der Auferstehung Jesu Christi kamen sie aus dem Grab und gingen nach Jerusalem und erschienen vielen. Der Tod Jesu Christi hatte eine Auswirkung, die man direkt feststellen konnte. Menschen standen vom Tod auf. Eine Art Vorwegnahme dessen, was der Tod Jesu Christi und seine Auferstehung für alle Gläubigen bedeutet. In dem Moment wurden Menschen vom Tod erweckt. Und noch eine offensichtliche Auswirkung, die man sofort gesehen hat. Das hat definitiv für Aufsehen in der Stadt gesorgt. Es muss ein großes Thema gewesen sein, denn die Bibel berichtet uns, Markus 15 und in den anderen Evangelien, dass der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei Teile zerrissen ist, ohne dass Menschen oben daran teilhatten. Also ohne Menschenhand, nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten in zwei Teile. Nun, um es zu verstehen, müssten wir jetzt einen größeren Exkurs machen ins Alte Testament. Können wir aus Zeitgründen leider nicht. Deshalb erlaubt mir nur ganz kurz zu formulieren. Dieser Vorhang war ein sehr schwerer Vorhang, den Gott vorgeschrieben hat, um das Allerheiligste abzutrennen. Und er hat Befehl erteilt an Moses und gesagt, durch diesen Vorhang darf alleine der Hohepriester nur einmal im Jahr, und zwar mit dem Opferblut von Tieren. Jeder andere Mensch, der sich diesem Vorhang nähert, und wehe dem, er geht sogar hindurch, ist sofort tot. Das sollte und das muss uns Menschen klar machen. Gott, der Allerheiligste, ist auf der einen Seite. Wir Menschen als Sünder sind auf der anderen Seite und wir können uns nicht begegnen, geht nicht. Wer es trotzdem versucht, ist gleich tot. Und dieser Vorhang war das sichtbare Symbol, das Zeichen, die Grenze, die darfst du nicht überschreiten als Mensch. Jetzt stirbt Jesus am Kreuz und der Vorhang zerreißt von oben nach unten in zwei Teile. Was für eine drastische Geschichte passiert hier. Gott, der im Alten Testament gesagt hat, dieser Vorhang ist die Grenze, ich bin der Allerheiligste, du bist der Sünder, du darfst mir nicht begegnen. Wenn du durch den Vorhang gehst, bist du tot. Zerreißt jetzt selbst im Tod Jesu den Vorhang, damit will er sagen, der Weg ist jetzt frei. Du als Mensch, als sündiger Mensch, kannst jetzt zu mir kommen. Was für eine Auswirkung des Todes Jesu. Es gibt aber, ich möchte fast sagen, noch größere Auswirkungen, die nicht gleich sichtbar waren, die in der unsichtbaren Welt passierten, die uns aber durch die Schrift übermittelt sind und uns erklärt werden. Und sie sind sehr wichtig. Und auf einen dieser möchte ich ganz kurz heute stehen bleiben. Der Tod Jesu Christi bedeutet Sieg über Satan, über Tod, über Sünde auf der ganzen Linie. Diesen Satz, wenn du ihn so noch nie notiert hast, kannst du es gerne jetzt machen. Jesus Christus besiegt durch seinen Tod den Tod, Satan, Sünde, das Totenreich auf der ganzen Linie, ohne Einschränkung. Das wurde schon vorhergesagt durch Gott, als der Mensch in Sünde fiel. In 1. Mose lesen wir diesen sehr besonderen Satz. Nicht? Gott verflucht Satan, die Schlange, und sagt zu ihr, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, Same als Nachkomme. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Eine eindeutige, klare prophetische Aussage, es wird der Messias kommen. Es wird der kommen, der dir, Satan, den Kopf zertreten wird. Er wird dich vernichten. Du wirst ihm in die Ferse stechen, aber er wird dich vernichten. Und was das bedeutet, schauen wir uns jetzt mal an. In 1. Korinther, Kapitel 15, finden wir eine Aussage von Apostel Paulus, die hat mich inspiriert für diese Botschaft, die hat mich wirklich länger beschäftigt. Also die zentrale Aussage, wie ihr hier schon sehen könnt, in diesen Großbuchstaben mittendrin. Wir lesen mal diese Verse, 54, 55. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Paulus nimmt Bezug auf zwei Stellen in Jesaja und Hosea. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Stachel? Wo ist Tod dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Ich habe den Eindruck, der Apostel Paulus, der hier zur Gemeinde spricht und sie ermutigt, ihnen sozusagen die Zukunft nochmal darstellt und sagt, wir gehen auf eine herrliche Zukunft zu. Es wird eine Auferstehung geben. Wir werden ewig leben. Diese sterblichen Körper werden verwandelt. Wir werden Unsterblichkeit anziehen. Und wir werden in Ewigkeit bei dem Herrn sein. Und um das nochmal zu unterstreichen, benutzt er diese drastische Aussage, dieses Beispiel, würde ich mal sagen, dieses Bild. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Und jetzt kommt diese rhetorische Frage. Wo ist Tod dein Sieg? Mit anderen Worten, Tod, du hast verloren. Du bist erledigt. Und um es vielleicht noch eine draufzusetzen. Tod, wo ist denn dein Stachel? Und diese Aussage hat mich echt beschäftigt. Was meint Paulus hier? Manche Ausleger meinen, Paulus verspottet hier den Tod. Nun, so ganz drastisch würde ich es vielleicht nicht formulieren, aber ein bisschen was klingt da schon mit. Paulus benutzt hier das Bild einer Biene. Nun, ein Insekt, das uns allen bekannt ist. Gestern beim Sonnenschein konnte man schon welche beobachten. Ein sehr besonderes Insekt, wie wir finden, nicht nur wegen dem Honig, sondern das, was uns heute beschäftigen soll, dieser Stachel. Die Biene besitzt einen Stachel. Und dieser Stachel ist im Unterschied zu anderen Stacheln von anderen Insekten mit Widerhaken versehen. Ja, ihr kennt alle so Widerhaken. Wenn die Biene zusticht, dann bleibt der Stachel im Leib, in meinem Körper, in der Haut. Was passiert dann? Die Biene entfernt sich, der Stachel bleibt drin. Wenn man ihn nicht gleich entfernt, sagen die Experten, dann pumpt der Stachel weiter Gift in den Körper. Man muss ihn also rausziehen. Der Stachel bleibt also, die Biene entfernt sich. Das eigentlich Wichtige, auch für heute, für unsere Lektion, ist, die Biene ist tot. Nicht gleich. Wenn sie gestochen hat, fliegt sie noch weg. Aber jeder weiß, der sich auskennt, diese Biene ist tot. Nach ein paar wenigen Tagen ist sie tot. Das ist bei einer Wespe zum Beispiel anders. Eine Biene stirbt, nachdem sie einmal zugestochen hat. Paulus benutzt dieses Bild, wendet es auf den Tod an und sagt, durch Adam und Eva kam die Sünde in unser Leben, zu uns Menschen. Diese Sünde ist durchgedrungen zu jedem von uns. Mit der Sünde kam der Tod. Und die Sünde, sagt Paulus, ist der Stachel des Todes. Mit anderen Worten, ohne Stachel ist der Tod machtlos. wenn der Tod den Stachel nicht mehr hat, wenn die Sünde weg ist, ist der Stachel weg und der Tod ist machtlos. Was tun wir? Was muss man tun? Es muss tatsächlich jemand gefunden werden, der den Stachel des Todes, der die Sünde entfernt. Es muss jemand gefunden werden, der den Stachel dem Tod entreißt. Bleiben wir bei dem Bild von Paulus. Ich hatte es tatsächlich vor, ich wollte eine Biene mitbringen, im schlimmsten Fall auch freilassen. Ich habe davon mal abgesehen. Angenommen, ich habe da eine Biene und ich weiß, wir alle, die wir hier sitzen, sind allergisch auf Bienenstiche. Was das bedeutet, muss ich euch nicht erklären. Nicht? Die eine kriegt Atemnot, fällt um, wird ohnmächtig, manche sterben. Von diesem kleinen Stachel kann passieren. Also, angenommen, ich weiß, wir alle sind allergisch. Oder ich hatte diese Information, jetzt ist hier diese Biene und wir alle sind in Panik. Verständlich. Plötzlich steht einer auf und sagt, stopp, keine Panik, ich bin nicht allergisch. Ich weiß es sicher. Alle konzentrieren sich auf den einen und was tun wir? Wir sorgen dafür, dass diese Biene bei ihm landet. Und sie landet bei ihm, dann gibt es einen kurzen Aufschrei, der Stachel ist da, die Biene ist weg und wir alle, die wir da sitzen, mit allen unseren Allergien, haben plötzlich keine Panik mehr. Warum? Weil wir verstehen, die Biene hat keinen Stachel mehr. Der Stachel ist in der Hand des einen. Seine Hand schwillt an, er hat Schmerzen, aber das vergeht nach einer Zeit und das Thema ist erledigt. Nun, ein Bild, was Paulus hier benutzt, das sicherlich schwach ist. Aber ich glaube schon, also mir hat es wirklich sehr geholfen. Ich hoffe, es hilft dir jetzt stückweise auch zu verstehen, es musste jemand gefunden werden, der dem Tod den Stachel entreißt. Es musste jemand gefunden werden, der die Sünde entfernt. Und dann stand einer auf, der heute die zentrale Person unseres Gottesdienstes ist. Er heißt Jesus Christus und er sagte, Vater im Himmel, ich mache das. Diese Leute da unten, die sind alle allergisch, die werden alle umkommen. Ich werde gehen. Ich werde diesen Stachel in mir aufnehmen und ich werde, und jetzt kommt es, ich werde für diese Menschen, und jetzt hört bitte genau zu, nicht die Sünde auf mich nehmen, das stimmt zwar auch, aber in der Bibel steht es viel drastischer. Schauen wir in 2. Korinther 5. Den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, zur Sünde gemacht. Und diese Aussage, die macht mich total platt. Sorry. Jesus Christus hat nicht nur die Sünde auf sich genommen, er wurde für mich zur Sünde gemacht. Und das ist viel mehr. Mit anderen Worten, den Ursprung der Sünde, den Urkeim der Sünde, das, was die Sünde überhaupt erst erscheinen ließ, diesen Kern, diese Wurzel, das Übel im Zentrum, im Fokus, die Sünde schlechthin, dazu wurde Jesus Christus gemacht. Um im Bild des Paulus zu bleiben, dieser Stachel, den Jesus Christus da aufnahm, der war so grausam, der war so schlimm, das können wir uns nicht vorstellen. Viel mehr als das, was wir uns unter Sünde jetzt gerade vorstellen können. Jesus Christus wurde zur Sünde gemacht. Er hat diesen Stachel in seiner ganzen Hässlichkeit in sich aufgenommen. Ja, er hat es tatsächlich getan. Und dieser Stachel entfaltete seine Wirkung. Denken wir an Gottes Aussage in 1. Mose Kapitel 3. Er wird dich in die Ferse stechen. Genau das passierte, als Jesus am Kreuz starb. Der Tod, Satan mit seinem Werkzeug, so stellen wir uns das vielleicht vor, mit der Waffe des Todes greift Jesus Christus an, sticht ihn. Ja, Jesus Christus wurde tatsächlich vom Tod, von der Sünde gestochen. Er nahm diese Wirkung in sich auf. Und die war so drastisch, dass nicht nur die Hand anschwoll. Jesus Christus starb. Er starb tatsächlich. Er starb physisch. Er starb leiblich tatsächlich. Nun, wenn wir hier an der Stelle stehen bleiben müssten, liebe Geschwister, dann sagt Paulus an einer anderen Stelle, wären wir die allerelendsten Menschen dieser Welt. Sind wir aber nicht. Wir feiern das Leben. Während wir über den Tod Jesu Christi reden, feiern wir das Leben. Warum? Und darin liegt der Sieg Jesu. Als Jesus Christus den Stachel des Todes in sich aufnahm, in dem Moment hat der Tod schon verloren. Die Biene war in dem Moment schon tot, obwohl sie noch vielleicht ein paar Kilometer fliegen konnte. Ein paar Tage später war sie erledigt. Warum war der Tod in diesem Moment erledigt? Nun, weil Jesus Christus das Leben ist. Der Tod konnte ihn nicht halten. Deshalb war der Sieg schon in dem Moment klar, als der Tod ihn stach. In dem Moment war schon klar, Jesus Christus, das Leben von Gott kommend, dringt in den Tod hinein und sprengt ihn. Der Tod war erledigt in dem Moment, als Jesus starb, weil Jesus das Leben ist. Und deshalb konnte der Tod ihn nicht halten. Jesus Christus starb, aber er starb nur kurz. Der Tod, der mit dem Stachel des Todes uns alle bedrohte, dieser Tod wurde überwunden von Jesus Christus durch seinen Tod. Jemand hat mal diesen Satz gesagt, ich habe ihn mir notiert und benutze ihn gerne hier, ich weiß leider nicht mehr, von wem er kommt. Unser Tod ist durch seinen Tod tot. Einfach, platt, aber er bringt es auf den Punkt. Wenn du diesen Satz noch nicht hast, notieren dir bitte. Unser Tod ist durch seinen Tod tot. Der Sieg ist also nicht erst, entschuldigt, wenn ich das so sage, der Sieg ist also nicht erst am Ostersonntag vollbracht. Der Sieg ist schon am Kreuz von Golgatha vollbracht. Deshalb rief Jesus auch aus, es ist vollbracht, als er starb. Durch seinen Tod ist unser Tod tot. Er ist erledigt. Die Biene lebt noch ein paar Tage, aber dann ist das Thema durch. Und wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dann lesen wir, dass am Ende der Zeit Satan, der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen werden. Und das weiß er schon. Wir als Glaubende an Jesus Christus sind diesem Tod entflohen. Wenn du heute sagen kannst, ich habe mein Leben, mein Herz, meine Seele diesem Jesus Christus anvertraut, dann sagt dir Gott selbst, dann hast du in dem Moment ewiges Leben. Wie geht das? Nun, du beobachtest, du guckst nach links und rechts, du siehst Menschen, sie sterben. Du siehst Menschen, die gläubig sind und sie sterben, die werden zu Grabe getragen. Ja, ja, das stimmt so. Aber dieser Tod, dieser physische Tod, ist nicht das eigentliche Problem. Es ist der erste Tod und er ist schlimm, aber das eigentliche Problem für uns Menschen ist der ewige Tod. Und er kommt danach. Und Jesus Christus hat beide überwunden. Und die Heilige Schrift sagt uns ganz klar, wenn du Jesus Christus vertraust, lebst du jetzt schon für die Ewigkeit. Anders ausgedrückt, wenn du das ewige Leben jetzt noch nicht hast, hast du es nie. Du musst es jetzt haben. Und du bekommst es, du hast es, wenn du Jesus Christus vertraust. Wenn wir also über den Tod Jesu Christi reden, dann wissen wir, dieser Tod war schlimm, wirklich schlimm. Wir haben es am Anfang gesehen. Er war grausam, er war ungerecht, er war gemein, himmelschreiend. Aber es war Gottes Plan, um dem Tod den Stachel zu entreißen. Und genau das hat Jesus Christus für uns getan. Kommen wir kurz zur Anwendung. Wenn wir das jetzt also so hören, da ist Jesus Christus, der dem Tod den Stachel entreißt. Der Tod verliert die Macht, er ist erledigt. Jetzt könnten Menschen auf die Idee kommen, wow, wunderbar. Ich werde also automatisch zum Leben kommen. Und so entstand auch die Allversöhnungslehre, nicht? Menschen, die behaupten, ist es egal, Gott, der Liebende, der wird schon irgendwie alle retten. Stopp. Wenn wir über den Tod Jesu Christi reden, schauen wir bitte genauer hin. Auf Golgatha standen drei Kreuze. Wir haben das vorhin gehört. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, zu Tode gebracht, weil sie Verbrechen begangen haben. Also für die damalige Justiz gerechtfertigt. Jetzt hängen sie also mit am Kreuz. Anfangs verspotten sie beide Jesus. Wir hörten das. Der eine kommt zur Besinnung. Während er Jesus beobachtet und hört, was Jesus sagt, erkennt er in Jesus den ewigen König des Reiches Gottes. Und er sagt zu ihm, Herr, bitte gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann kommen diese wunderbaren Worte des Herrn Jesus. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der eine und der andere. Der andere blieb bei seinem Spott. Die Bibel sagt uns sonst nichts. Wir müssen tatsächlich annehmen, er blieb bei seinem Spott. Er starb damit und er landete nicht im Reiche dieses Königs. Was sagt uns das? Uns sagt es heute, der Tod Jesu Christi am Kreuz spaltet die Menschheit in zwei große Gruppen. Die eine größer als die andere, ich möchte jetzt nicht über Zahlen reden. In zwei Gruppen. Die eine Gruppe sind Menschen, die das, was Jesus getan hat, diesen Stachel, dem Tod entrissen hat, sich selbst zur Sünde hat machen lassen. Menschen, die das für sich persönlich erkannt haben, die erkannt haben, das hat Auswirkungen für mein Leben, die sich vor diesem König niedergelassen haben, ihn um Vergebung gebeten haben, sich ihm anvertraut haben. Das sind Menschen, die auf der einen Seite stehen. Sie werden mit diesem König im ewigen Reich Gottes sein. Sie beten ihn heute schon an. Und weil sie das tun, feiern sie Abendmahl. Weil Jesus selbst gesagt hat, tut es und verkündet dabei meinen Tod. Redet darüber, was da passiert ist. Warum das so wichtig für euch ist. Das tun wir. Das tun wir heute als Gemeinde. Und dann gibt es die andere Gruppe. Und vielleicht ist jemand dabei oder er schaut zu und erkennt sich jetzt, ich stehe ja noch auf der anderen Seite. Ich habe das, was Jesus getan hat, persönlich für mich noch nicht in Anspruch genommen. Dann ist heute der Tag. Und wir bitten dich sehr, lass dich mit Gott versöhnen. Nimm Jesus Christus an als deinen Heiland. Denn dafür starb er am Kreuz. Er starb für dich. Und dann wirst du diese Stimme hören. Dann wird Jesus selbst durch sein Wort, durch den Heiligen Geist in dein Herz hineinsprechen. Und du wirst hören, mein Kind, du wirst mit mir im Paradies sein. Was für eine herrliche Botschaft am Karfreitag. Der Tod des Herrn Jesus war schlimm in allen seinen Facetten. Es war gleichzeitig der große Sieg, der Sieg über Tod, Sünde, Satan. Und wir Menschen dürfen daran teilnehmen, wir dürfen Anteil haben an diesem Sieg, wenn wir ihn bewusst für uns in Anspruch nehmen. Ich möchte noch beten, ich lade ein, dass wir aufstehen. Herr Jesus Christus, wir beugen uns wirklich vor dir. Wir wollen uns im Geiste niederlassen unter dein Kreuz von Golgatha. Wir glauben, wir haben es von Herzen angenommen, dass dort am Kreuz der Sieg für uns errungen wurde. Dort hast du dich zur Sünde machen lassen. Dort hast du den Stachel des Todes, die Sünde, vollkommen in dir aufgenommen. Herr Jesus, es hat dich umgebracht, aber weil du das Leben bist, starbst du nur für eine kurze Zeit. Du bist siegreich auferstanden, Herr Jesus, und du lädst uns ein, an diesem Sieg teilzuhaben. Danke, dass du uns persönlich begegnet bist, dass viele von uns bezeugen können, ja, ich glaube das, was dort geschah. Ich glaube an Jesus, ich glaube an seinen Sieg. Danke, Herr Jesus, dass du auch heute noch Menschen rufst, alle, die es bisher persönlich nicht angenommen haben, für sie beten wir jetzt besonders, dass das geschehen kann. Vielleicht gerade heute an so einem denkwürdigen Tag. Schenke deine Gnade, Herr, und segne uns, wenn wir dein Mahl feiern. Im Gedenken an dich, an deinen Tod. Herr, danke ganz persönlich für dein Sterben am Kreuz. Amen.